Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wer wagt, gewinnt. Gewinnt er tatsächlich oder sie? Der berufliche Neustart, gerade auch in Krisenzeiten. Das ist heute unser Thema und vielleicht geht es Ihnen ja auch so, dass Sie darüber nachdenken, ob Sie in Ihrem Leben nochmal irgendetwas ganz, ganz anders machen sollten beruflich. Wenn Sie da vielleicht Gefallen dran haben, dann finden Sie heute bei uns möglicherweise Antworten, wie das gehen kann. Vielleicht haben Sie es ja diese Woche im Deutschlandfunk auch gehört oder in anderen Medien wahrgenommen. Die European Space Agency, die ESA, sucht neue Astronautinnen und Astronauten. Die Stellenausschreibungen sind im Netz, man kann sich bewerben und die Aufforderung ist da, Leute, macht das. Jetzt ist ja Astronaut, Astronautin nicht so ein ganz normaler Standardberuf und wer das machen will, muss sich vielleicht ein bisschen neu orientieren. Möglicherweise reichen Ihre Gedanken aber gar nicht so weit hoch ins All, sondern bleiben ganz irdisch und Sie sagen sich trotzdem, ein bisschen was Neues, das wäre schön. Dann wollen wir heute mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir reden über den beruflichen Neustart, in Krisenzeiten aber auch sonst, wie der funktionieren kann, wo man sich Hilfe, wo man sich Erfahrungen holen kann, wo man Unterstützung bekommt. Alles das Thema heute bei Campus und Karriere und wir würden gerne mit Ihnen darüber reden. Rufen Sie uns an. Und dann schauen wir mal, was wir herausfinden. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, die Sie beim beruflichen Umstieg gemacht haben. Erzählen Sie uns auch gerne davon, was so Ihre Fragen sind, wo Sie vielleicht Befürchtungen haben, Sorgen, wo Sie nicht genau weiter wissen. Wir versuchen das zu beantworten. Und wenn ich sage wir, dann freue ich mich, dass wir Gäste haben. Eine Runde, die sich mit der Beratung von Menschen in beruflichen Findungsprozessen ziemlich gut auskennt. Da ist zunächst Marianne Möfsen. Sie ist Berufsberaterin und stellvertretende Leiterin der Volkshochschule Bergisch Land. Ich grüße Sie herzlich. Hallo Frau Möfsen.
Hallo Herr Himmelrath.
Mit dabei außerdem Winfried Krüger. Er ist Geschäftsführer der Kreisvolkshochschule Ammerland in Niedersachsen, aber auch Vorstandsmitglied des Deutschen Volkshochschulverbands. Guten Tag, Herr Krüger.
Ja, hallo und moin moin aus dem Ammerland.
Und last but not least in dieser Runde Johannes Wilbert, Leiter des Instituts zur Berufswahl, das Standorte in Wetter, Düsseldorf und Hamburg hat und der so ein bisschen die Idee zu dieser Sendung hatte, als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, wie man das Thema Berufswahl mal wieder aufgreifen kann. Guten Tag, Herr Wilbert.
Hallo, Herr Himmelrath. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ich freue mich über diese Runde und wir freuen uns, wenn Sie sich von zu Hause aus einschalten. Ich habe eben gesagt, Frau Möfsen, dass Menschen irgendwie möglicherweise ganz große Pläne haben, vielleicht sich als Astronautin oder Astronaut mal vorstellen können und überlegen, soll ich das jetzt wagen? Ich kann mir aber vorstellen, dass im Alltag der Berufsberatung eher die kleinen Schritte diejenigen sind, um die es geht. Mit welchen Themenkomplexen haben Sie zu tun, wenn Menschen zu Ihnen kommen und sagen, ich denke doch nochmal darüber nach, etwas ganz anderes zu machen.
Eine Frage, mit welchen Themenkomplexen? Ja, oftmals ist es eine aktuelle Unzufriedenheit oder das Gefühl, das so auf diese Art und Weise nicht das ganze Leben lang machen zu können oder zu wollen. Oder auch eine aktuelle Krise, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit jetzt durch die Corona-Pandemie. Und ja, es geht meistens um kleine Fragen. Sich selber besser kennenlernen, die eigenen Talente besser kennenlernen und das alles ist ein Prozess.
Da klingt schon raus, das hat viel mit Auseinandersetzung mit sich selbst zu tun. Wie lang kann dieser Prozess dauern?
Ja, meistens ist es nicht mit einem kurzen Gespräch getan, sondern ich arbeite für das Programm Beratung zur beruflichen Entwicklung von der Landesregierung NRW mit europäischen Mitteln. Wir dürfen da 9 Stunden gemeinsam sprechen in unterschiedlichen Zeitabständen. Die meisten Menschen brauchen so zwischen 3 und 4 Termine. Also, und das oft über so einen Zeitraum von 4, 5, manchmal 6 Monate.
Also durchaus ein bisschen Zeit, die man einplanen sollte. Eine zweite Frage, die sofort auftaucht, Herr Wilbert, ist ja die, wie alt sind Menschen, die sich für Berufsneuorientierung interessieren? Normalerweise könnte man denken, ist der Berufsfindungsprozess ja einer, der irgendwie so zwischen dem vielleicht 15., 16. Lebensjahr und möglicherweise Mitte 20 passiert. Aber wie erleben Sie das?
Ja, also das früheste Alter für eine Neuorientierung ist im Studienverlauf. Wenn Studenten merken, dass wenn sie sich durch das Studium mehr mit der beruflichen Richtung beschäftigen, dass sie merken, dass diese Berufe, nachdem sie sich damit in dem Studium ein wenig schon auseinandergesetzt haben, dass das wohl doch nicht das Richtige ist. Dann beginnt eine studienmäßige Umorientierung, wenn man mal davon ausgeht, dass man ein Studium macht, um gewisse berufliche Richtungen dadurch zu erreichen. Also das ist der früheste Prozess. Ja, und der späteste Prozess, also den ältesten Teilnehmer oder die Teilnehmerin, die ich mal hatte, die war Mitte 70.
Und was hat die gemacht?
Ja, sie suchte für sich ein neues Ehrenamt.
Ja.
So, und deswegen hatte sie mich aufgesucht, um etwas zu finden, wo es sich lohnt, sich ehrenamtlich für zu engagieren. Auch das gehört für mich durchaus auch noch in die Sparte der beruflichen Orientierung. Denn wenn man mal da reinspürt, was heißt eigentlich Beruf, dann kommt das Wort Beruf ja von, was ruft mich, also die Berufung zu finden. Und wenn Menschen auch in einem hohen Alter das Gefühl haben, mir fehlt da irgendetwas noch, dann darf das auch bei älteren Menschen sogar noch anklingen.
Wir nehmen das mal als Gedanken mit und schauen mal, wohin uns das in dieser Sendung noch führt. Herr Krüger, Sie haben im Bereich der Volkshochschularbeit, wie Ihre Kollegin Frau Möfsen auch, mit direkter Berufsberatung zu tun, haben aber als Vorstandsmitglied des Volkshochschulverbandes auch durchaus auf der bildungs- oder berufspolitischen Ebene mit dem Thema berufliche Orientierung, berufliche Qualifizierung zu tun. Wie groß ist das Thema tatsächlich auf dieser politisch-strategischen Ebene? Wird das entsprechend wahrgenommen? Gibt es da ausreichend Programme? Gibt es da ausreichend Beratung? Gibt es da eine Wahrnehmung, eine Sensibilität für?
Ja, also das Thema ist stark in der Wahrnehmung und es ist in den letzten Jahren auch noch stärker in die Wahrnehmung gerückt und wurde auch zunehmend durch mehr Programme hinterlegt und hinterfüttert. Es gibt ja die verschiedenen Beratungsprogramme, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden heute, von Bundesebene, aber auch von Länderebene gesteuert und finanziert. Aber es gibt auch einen Akteur in dem ganzen Spiel, der eigentlich ja eher bekannt ist als Adresse für arbeitslose, arbeitssuchende Menschen. Das ist die Bundesagentur für Arbeit. Und gerade da ist es so, dass in den letzten Jahren der Förderanteil und der Förderfokus, der sich auf Beschäftigte und Berufstätige bezieht, stark angewachsen ist.
Dann fangen wir doch tatsächlich mal mit dem Punkt an, Herr Krüger, dass jemand sagt, ich würde mich gerne neu orientieren oder ich denke vage darüber nach, weiß vielleicht noch nicht genau in welche Richtung, weiß nicht wie schnell, weiß auch gar nicht, wie das gehen kann. Wo wäre ein erster Ansprechpartner? Ist das dann die Arbeitsagentur?
Das kann die Arbeitsagentur sein. Zumindest schreibt sie sich das auf die Fahnen. Es kann im Idealfall aber auch eine andere Stelle sein. Es kann eine Volkshochschule sein. Es kann aber auch eine Beratungsstelle sein, wie zum Beispiel die von Herrn Wilbert, die da als Anlaufstelle dient. Und es kann manchmal auch nicht falsch sein, sich auch zwei Meinungen einzuholen und sich quasi an zwei oder an mehrere Stellen zu wenden.
Jetzt schauen aber, glaube ich, die meisten Leute, bevor sie zu einer Beratungsstelle gehen, vielleicht noch ins Internet. Gibt es da eine zentrale Webseite, auf der man zum Beispiel die Förderprogramme alle sehen kann?
Ja, die gibt es. Und zwar ist es die Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, BMBF, www.bildungsprämie.info. Auf dieser Seite sind alle relevanten Förderprogramme relativ gut zusammengefasst und zumindest von da aus auch auffindbar.
So dass man sich schon mal ein Bild machen kann, in welche Richtung es gehen kann. Herr Wilbert, gehen Sie da mit oder sagen Sie, es gibt weitere Webseiten, auf denen man zunächst mal schauen sollte?
Nö, das hat der Kollege schon ganz gut dargestellt. Ja.
Gut, dann wäre ja der erste Schritt sozusagen, ich schaue auf diese Seiten. Der zweite dann, ich gehe tatsächlich den Weg und entscheide mich, das zu tun. Damit sind wir, Herr Wilbert, glaube ich, ganz stark bei der Motivationsfrage. Wie wichtig ist die im Beratungsprozess, wenn man mit Menschen spricht, die über eine berufliche Neuorientierung nachdenken?
Also in der beruflichen Neuorientierung sind zwei Fragmente sehr wichtig. Die bilden sozusagen das Rückgrat, um zu schauen, was möchte ich verändern und möchte ich etwas verändern, was in mir selbst liegt oder hängt das auch mit diesem Beruf zusammen? Und zwar das Grundgerüst, das bezieht sich auf die Biografie. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Und auch mit der Reflexion, worin gehe ich auf und worin gehe ich auch unter in meiner Arbeit? Und daran ist auch die Motivationsfrage gekoppelt. Und wo ganz stark die Motivationsfrage gekoppelt ist, auch die Interessen eines Menschen abzufragen. Also wo geht dein Herz auf? Wo hast du Freude und Spaß dran? So, und da merkt man aus dieser Schilderung, dass man das sehr gut reflektieren kann und kann, ich nenne das, hinter den Vorhang schauen und kann schauen, was hinter diesen vornehmlichen Interessen steht. Denn die Interessen haben immer etwas zu tun mit der Motivation. Und wenn Menschen von ihren Interessen erzählen und damit auch, ich nehme da auch sehr gerne die Herzensbildung mit rein, dann gehe ich automatisch auch auf das Themenfeld der Motivation. Und das Motivfeld als solches ist jetzt nicht unbedingt ein bewusstes Feld, sondern das Motivfeld ist auch ein unbewusstes Feld. Und wenn wir von Unterbewusstsein reden, dann reden wir nämlich auch davon, was treibt mich eigentlich an und warum treibt mich etwas an?
Das klingt, Frau Mölfsen, nach einem, ja, fast nach einem, nach eher einer psychologischen als einer Kompetenz- oder Finanzierungsberatung, die damit schwingt, oder es hat wahrscheinlich alle drei Teile. Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit?
Eine Kompetenzberatung, also es kommt auf drei Elemente an. Die Kompetenzberatung, das ist wichtig, das ist für mich das äußere Element. Mhm. Und zwar, das ist die Frage nach dem Was. Also was habe ich für Kompetenzen? Aber es ist auch wichtig, auf die Wie-Ebene zu gucken. Die Wie-Ebene ist das, wie ist denn mein Charakter gebildet? Was bin ich denn für ein Charaktertyp? Und da wäre ich auch bei der Kollegin, die auch eben gesagt hat, es kommt auch darauf an, letztendlich, wie man auch als Mensch gestrickt ist. Also wer bin ich? So, und das ist sehr stark die Wie-Ebene. Und jetzt komme ich auf einen Punkt, und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich hinter dieser Wie-Ebene, also im Kern eines Menschen, da steckt die Ebene nach dem Warum. Also warum tue ich etwas sehr gerne? Und das Warum ist das sehr Essentielle. Und da sind wir von uns Menschen, sind wir vom Wesen her auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind, um das mal mit der Pflanzenwelt zu vergleichen, sind eher so der Typ eines Orangenbaums. Und der andere ist eher der Typ einer Eiche. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und da ist auch noch ein anderer Faktor dahinter. In welcher Arbeitsumgebung fühle ich mich sehr wohl? Also es kommt wohlgemerkt auf beides an. Also auf das, wer bin ich? Und das, was ist die Umgebung, in der ich gerne arbeite oder in der ich auch gerne voneinander lerne? Mhm. Und daher sind beide Betrachtungsfelder sind sehr, sehr wichtig, damit ich wirklich wie der Samen aus der Pflanzenwelt auch wirklich gut aufgehen und gedeihen kann.
Frau Mölfsen, direkt ergänzend dazu?
Ja, ich stimme Herrn Bewitt voll zu. Und ganz wichtig finde ich auch nochmal, dass viele Menschen, wenn sie nicht zufrieden sind oder an was anderes denken und dann eher nicht so, also Astronaut oder Astronautin zu werden, so ganz hochgegriffen, dass sie oft denken, ich kann doch nichts anderes. Ich habe doch nur das gelernt, was ich gelernt habe. Und da möchte ich auch nochmal Mut machen, weil wir erfahren viel informelle Bildung in unserem Leben durch soziales Engagement als in der Schule der Kinder oder in der Kirchengemeinde oder bei den Pfadfindern. Da werden Dinge gelernt, die auch ganz, ganz wichtig sind fürs Leben und eventuell auch in Richtung Beruf gehen können. Und das so von sich kennenzulernen, dafür gibt es auch ein schönes Instrument, zumindest in NRW, das heißt der Talentkompass, ist auch so abrufbar auf der Webseite der Talentkompass und kann so selbst ausgeführt werden oder eben unter Anleitung. Und da komme ich nochmal auf Ihre erste Frage vorhin zurück. Ist das Beratung oder ist das therapeutische Arbeit? Also die berufliche Beratung ist keine therapeutische Arbeit. Die sollte sich auf Beruf und auf gute Eigenschaften, auf Wertschätzung für die eigene Biografie stützen. Aber es geht nicht darum, Krankheiten zu heilen oder ganz schwierige Situationen zu lösen. Und da würde ich auch jeden Menschen Mut machen wollen, rechtzeitig anzufangen, nicht bevor ich in ein tiefes Loch gefallen bin mit meiner Unzufriedenheit über die Arbeit oder bevor ich in ein Burnout komme, wo wir wissen, Burnout ist ja eher eine Depression, manchmal durch Unterforderung, manchmal durch Überforderung, rechtzeitig sich umzuschauen, den Weg zu gehen, der ja kein Sprint ist, ist eher ein Langstreckenlauf, aber das dann auch einfach mal zu starten.
Wir reden über den beruflichen Neustart, gerade auch in Krisenzeiten. Und wir sind natürlich an Beispielen interessiert. Und meine Kollegin Katharina Mild, die hat sich umgehört, hat eine Frau getroffen, die tatsächlich aus einem Schreibtischberuf in ein ganz, ganz anderes Feld gewechselt ist. Und sie stellt sie uns vor.
In Haus 8 im SOS-Kinderdorf Worpswede kommt gerade das Mittagessen auf den Tisch. 5 Kinder zwischen 3 und 17 Jahren leben hier zusammen mit ihrer Kinderdorfmutter Heike Schindler. 2 Kinder sind noch in der Schule, die anderen, Tamara, Larissa und der kleine Jerry, haben sich um den Esstisch versammelt. Heute gibt es Nudelauflauf.
Mit Schinken und Käse und Gemüse in der Mitte. Dann haben wir ohne Schinken mit Käse und da hinten mit Schinken, aber ohne Käse.
Kinderdorfmutter Heike Schindler lebt und arbeitet seit 2 Jahren hier im SOS-Kinderdorf. Vorher, in ihrem ersten Leben, war die 44-jährige Juristin und zuletzt als Geschäftsführerin in einer gemeinnützigen Organisation tätig. Der Job war anstrengend, 14-Stunden-Tage für Heike Schindler keine Seltenheit. Irgendwann fing sie an, sich zu fragen, ob sie das wirklich bis an ihr Lebensende machen will.
Und habe festgestellt, also mir wird ein bisschen langweilig, ich muss noch mal wieder was lernen. Und habe dann überlegt, was möchte ich denn eigentlich lernen? Habe mir dafür auch viel Zeit genommen, also fast 5 Jahre wirklich zu überdenken, wo geht die Reise hin? Und letztendlich, mein kleiner Bruder hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, Mensch, als du klein warst, hast du immer gesagt, du möchtest SOS-Kinderdorfmutter werden. Jetzt guck doch wenigstens mal.
Auf der Webseite von SOS-Kinderdorf erfährt Heike Schindler, dass sie sich auch als Quereinsteigerin bewerben kann. Voraussetzungen sind lediglich ein mittlerer Schulabschluss und einige Soft-Skills, Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen und Organisationstalent. Im Bewerbungsverfahren muss Heike Schindler gleich zu Beginn in einem handgeschriebenen Lebenslauf ausführlich ihren bisherigen Werdegang und ihre Zukunftsvorstellungen darlegen.
Und da habe ich dann auch ziemlich schnell gemerkt, ich muss noch mal ein bisschen genauer drüber nachdenken und bin dann da so rangegangen, na, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren, ich probiere das einfach mal und schau mal, wie weit ich komme.
Denn eine Frage, die Heike Schindler immer wieder umtreibt, ist, soll sie wirklich Karriere und Juristinnendasein gegen einen Job als Hausfrau und Mutter eintauschen?
Aber in diesem ganzen Bewerbungsprozess habe ich für mich auch gelernt, dass ich diese Jura-Ausbildung auch gemacht habe für mich selbst und auch so, um es mir selbst vielleicht auch zu beweisen, dass ich es kann. Und das war jetzt gut. Also ich habe da drin erfolgreich gearbeitet und das war auch irgendwie abgeschlossen. Und jetzt kommt das neue Projekt und neuer Lebensabschnitt.
Heike Schindler durchläuft das Bewerbungsverfahren mit Erfolg. An ein erstes Praktikum schließt sich für sie dann die 3-jährige praxisintegrierte Ausbildung an. Blockweise besucht sie eine Erzieherschule in Tübingen. Die übrige Zeit ist sie direkt in SOS-Kinderdorffamilien eingesetzt. So lernt sie gleich vom ersten Tag an ihr späteres Arbeitsumfeld kennen und merkt schnell, dass es für sie genau das Richtige ist. Auch aus ihrem privaten Umfeld bekommt Heike Schindler Unterstützung.
Die meisten haben gesagt, ja, kann ich mir für dich total vorstellen, das ist genau dein Ding. Und das war so dann letztendlich ausschlaggebend, dass ich auch wirklich sagen konnte, ja, mache ich, weil mein ganzer Freundeskreis, meine ganze Familie, die haben das echt positiv unterstützt bis heute.
Und auch heute, nach insgesamt 5 Jahren im SOS-Kinderdorf, hat Heike Schindler ihre Entscheidung, Erzieherin zu werden, keinen einzigen Tag bereut. Vor allem, dass sie jetzt etwas Sinnvolles tut, bestärkt die 44-Jährige. Denn die Kinder, die ins SOS-Kinderdorf kommen, haben oft Schlimmes erlebt, kommen aus belasteten Familien mit überforderten psychisch oder suchtkranken Eltern. Von diesen Päckchen, die die Kinder tragen, lässt Heike Schindler sich aber nicht lähmen. Stattdessen versucht sie, das Beste draus zu machen.
Ich kann an dem, was den Kindern zu Hause passiert ist, so schlimm das ist, nichts ändern. Es ist einfach schon passiert. Ich kann nur ändern, wie es ihnen jetzt geht und ihnen helfen, damit umzugehen.
Und obwohl ihr Alltag jetzt ein völlig anderer ist, kann sie auch in ihrem neuen Job noch auf die ein oder andere Kompetenz aus ihrem früheren Leben zurückgreifen. Denn auch hier muss sie Schreibtischarbeit erledigen, Berichte schreiben, sich mit Ämtern auseinandersetzen, Personal verantworten und Budget verwalten. Aber wenn draußen die Sonne scheint, dann kann sie mit ihren Kindern an den See fahren. Und das, sagt Heike Schindler, hat etwas von einer Freiheit, die sie früher nicht hatte.
Das war Katharina Mild über Heike Schindler, die sich von der Juristin zur Kinderdorfmutter weiterentwickelt hat. Und wenn Sie ähnliche Geschichten zu erzählen haben, ähnliche Erfahrungen haben oder vielleicht vor einer solchen Überlegung stehen und sich noch nicht so ganz trauen abzuspringen, rufen Sie uns gerne an. 00800 4464 4464 ist die Nummer, mit der Sie hier ins Studio hineinkommen. Und gewählt hat diese Nummer Heike Hungermüller aus Rheinhessen. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Hungermüller.
Hallo, schönen guten Tag.
Haben Sie den Sprung schon hinter sich oder planen Sie ihn noch?
Ich bin schon direkt ins kalte Wasser gesprungen, fast.
Erzählen Sie.
Ja, also ich bin ausgebildete Bankkauffrau und Betriebswirtin und habe auch sehr lange Zeit in diesem Beruf gearbeitet. Und nach Heirat und als ich meine zwei Kinder bekommen habe, habe ich irgendwie den Rappel bekommen und habe gedacht, da muss irgendwie noch mehr sein und habe mich wieder meiner Leidenschaft von Kindesbeinen an erinnert, beziehungsweise ich bin als Winzertochter aufgewachsen und bin die ganze Zeit auch meinen Eltern und meinem Bruder in Verbindung geblieben und habe da schon unterstützt, auch was den Weinausbau betrifft, und habe auch diese Leidenschaft jetzt zu meinem Beruf gemacht.
Das heißt, Sie sind jetzt Winzerin und nicht mehr Bankkauffrau.
Ja, genau. Ich bin jetzt Winzerin. Ich habe sogar eine Ausbildung jetzt noch gemacht mit 46 Jahren und habe letztes Jahr im Sommer meinen Abschluss gemacht als staatlich geprüfte Winzerin und arbeite seither draußen im Weinberg und auch hier am Schreibtisch.
Das ist ja eine spannende Geschichte, wenn Sie sagen, mit 46 den Abschluss gemacht. Ja. Wie viele Prozente Ihrer Bekanntschaft haben gesagt, Mensch, du hast sie nicht mehr alle? Und wie viele haben gesagt, richtig, super, du bist die Richtige?
Ja, genau. Also meine Freunde, die fanden das alle toll irgendwie, aber meine Familie, die hatte schon durchaus Bedenken, weil gerade meine Eltern, die wissen ja, wie viel Arbeit es ist im Weingut und dass es eigentlich doch ein Knochenjob ist. Die waren da sehr skeptisch und haben mir auch eher abgeraten, muss ich ehrlich sagen.
Haben Sie Beratung dafür in Anspruch genommen oder vielleicht auch Förderprogramme für die Umschulung oder für die Neuausbildung?
Nein, gar nicht. Also ich habe mich selber informiert. Ich habe mich an der Fachhochschule in Geisenheim, wo man ja auch Önologie studieren kann, informiert. Aber das kam für mich nicht in Frage, noch ein Studium. Ich habe ja schon BWL studiert. Das hätte auch zu lange gedauert. Und habe dann hier in Rheinhessen geguckt, an der Weinbauschule in Oppenheim. Aber da gab es keine Möglichkeit, das im Abendprogramm zu machen. Und dann habe ich in Franken was gefunden, in Bayern, also an der LWG Veitshöchheim gab es die Möglichkeit, in Wochenendkursen sozusagen den Abschluss zu machen.
Ich kann mir vorstellen, Herr Wilbert, wenn Sie eine solche Geschichte hören, da geht Ihnen das Herz auf, oder?
Total, ja. Ja, genau. Ich hätte da schon viele neue Fragen noch.
Eine dürfen Sie fragen, Herr Wilbert.
Ja, haben Sie ein eigenes Weingut aufgemacht oder haben Sie ein bestehendes Weingut übernommen?
Ja, genau. Also durch die Heirat mit meinem Mann, der hat ein eigenes Weingut, ein Fasswein vermarktendes Weingut sozusagen. Und wir haben daraus jetzt Flaschenweinvermarktung gemacht. Das heißt, wir verkaufen das nicht an Großkunden, sondern machen tolle Flaschen, tolles Design und haben natürlich auch Website und alles, was dazugehört, Marketing und Vertrieb aufgebaut und versuchen hier jetzt unser Glück seit 2019, seit unser erster Jahrgang abgefüllt ist.
Klingt aber
ja,
so.
Ja, sehr gerne probiere ich den Wein.
Sehr, sehr gerne.
Klingt aber so, Frau Hungermüller, als würden Sie sagen, jemanden, der das überlegt, Mensch, mach es. Nimm deinen Mut zusammen und mach's, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt so einen abwechslungsreichen Beruf habe und dass ich wirklich diesen Sprung gewagt habe. Es ist tatsächlich nicht so einfach, aber wir sind ja zu zweit, mein Mann und ich. Und er geht zwar noch Vollzeit arbeiten, ich mache das Weingut sozusagen Vollzeit. Der Schwiegervater unterstützt uns noch und es sind ja auch Strukturen da. Also die Weinberge sind da, die Maschinen sind da. Klar muss man auch mal was Neues anschaffen, neue Geräte. Von daher ist es mir dann schon ein bisschen leichter gefallen, weil ja das Weingut eben schon bestanden hat.
Das klingt ein bisschen so, als sei eine berufliche Neuorientierung, zumal dann eben im Alter, sagen wir mal, der 40er, als sei das ein Familienprojekt. Herr Krüger, wenn Sie beraten, nehmen Sie das auch so wahr? Sind das Projekte, wo immer sehr viele Menschen noch mit dranhängen?
Definitiv. Also die Je umfangreicher das Projekt ist, desto größer ist natürlich auch die Notwendigkeit, dass das in die individuelle Lebenswegplanung reinpasst. Und es ist ja so, das wurde ja aus dem Beitrag eben deutlich und in anderen Zusammenhängen ist es ähnlich. Es entsteht in aller Regel eine Unterbrechung, wenn es nicht gelingt, sozusagen berufsbegleitend oder sogar während der Arbeitszeit sich fort- und weiterzubilden, was bei einem Neuanfang ja meistens nicht möglich ist, beim beruflichen Neuanfang. Und dann kann es nur funktionieren, wenn sozusagen die betroffene Person sich das auch leisten kann, im wahrsten Sinne des Wortes, sich diese Zeit dafür zu nehmen und entsprechend dann auf die auf das Einkommen, was alternativ verdient würde, zu verzichten.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Wer wagt, gewinnt. Beruflicher Neustart auch in Krisenzeiten. Unser Thema heute hier bei Campus und Karriere. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns gerne an. Hier sitzen Menschen, die Ihnen ja, Rede und Antwort stehen. Marianne Möfsen ist dabei, Berufsberaterin und stellvertretende Leiterin der Volkshochschule Bergisch Land. Winfried Krüger, Geschäftsführer der Kreisvolkshochschule Ammerland und Vorstandsmitglied des Deutschen Volkshochschulverbands. Und Johannes Wilbert, Leiter des Instituts zur Berufswahl in Wetter, Düsseldorf und Hamburg. Und am Telefon, da sind Sie dabei, wenn Sie möchten, so wie Katharina Dehn. Guten Tag, Frau Dehn.
Hallo, guten Tag, Herr Himmelrath.
Frau Dehn, Sie haben auch einen Umstieg hinter sich. Erzählen Sie.
Richtig. Also vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich da wirklich sehr. Also bei mir war der berufliche Neustart so, ich bin eigentlich gelernte Köchin, habe aber nie als Gesellin gearbeitet und bin dann über Umwege im Personalwesen gelandet und habe da mehrere Jahre lang in der Schweiz gearbeitet. Und war da im operativen Personalgeschäft tätig, so in der Sachbearbeitung und dann lange auch als Referentin. Und habe dann auch ein Studium berufsbegleitend gemacht und habe mich da richtig qualifiziert. Aber ich war einfach nicht mehr glücklich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Meine letzte Station, die war in Zürich, das war im März 2020. Und wollte mich unbedingt beruflich neu orientieren, weil ich gemerkt habe, dass es das halt einfach wirklich nicht ist. Und habe dann auch den Herrn Wilbert kennengelernt, der auch heute hier dabei ist. Und den habe ich auch über einen Deutschlandfunk, über einen Podcast gefunden, weil ich dann auf der Suche war. Das war ein großer Zufall, auch in so einer Diskussionsrunde. Und da dachte ich mir, Mensch, ich muss den Mensch da mal anrufen und einfach mal nachfragen, ob der nicht irgendwie eine Idee hat, was ich machen könnte. Und ich habe dann auch das Coaching gemacht beim Herrn Wilbert im Juli 2020. Und nach diesem Coaching war ich der absolut festen Überzeugung, ich müsste jetzt Tiermedizin studieren.
Aha, okay. Und sind Sie da auch gelandet?
Tatsächlich nicht. Ich habe mich beworben. Also es war wirklich in meinem Kopf fest, dass das der richtige Beruf für mich ist, weil dieses Tiermedizin in dem Moment absolut was total Lebendiges hatte. Mhm. Und ich habe alles in diesem Beruf gesehen, was ich in meinem alten Beruf im Personalwesen eben nicht gesehen habe. Und also ich habe dann gekündigt in Zürich, bin zurück nach Deutschland, habe mich an den 5 Unis beworben in Deutschland, wo man Tiermedizin studieren kann und wurde aber abgelehnt. Ja. Und was natürlich dann nicht so einfach war in dem Moment.
Das war enttäuschend wahrscheinlich, ne?
Absolut enttäuschend. Ja. Also man versucht ja dann, also wenn man gerade dann so alles unter diesem einen Job sieht, dieses ganze Lebendige und dann klappt das nicht, war natürlich total doof. Aber im Nachhinein hätte mir nichts Besseres passieren können, weil ich bin sehr froh, dass es nicht geklappt hat.
Warum ist das so?
Ich habe da nämlich tatsächlich eine Jobannonce gesehen. Im technischen Teil vom Personalwesen, also als Schnittstelle zwischen IT und Human Resources. Und war so, dass ich dann diesen Job, da habe ich mich drauf beworben und wurde sogar genommen. Und im Endeffekt bin ich praktisch über Umwege zu meinem alten Job gekommen, auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich jetzt ja in dem technischen Teil unterwegs bin. Aber es war halt einfach so, dass ich während dieser Berufsfindungsgeschichte da einfach gemerkt habe, dass es mir gar nicht um den Beruf geht, sondern dass es um ganz, ganz andere Dinge irgendwie bei mir gegangen sind, als gerade um den Beruf. Und ich habe das aber alles so in diesem Beruf projiziert, dass mir auch jeder hätte irgendwas erzählen können. Ich musste da unbedingt raus.
Wenn ich das richtig verstehe, sind Sie sozusagen jetzt de facto so einen halben Schritt neben dem alten Beruf gelandet oder vielleicht einen Schritt neben dem alten, aber Sie mussten sich dafür einmal so richtig um die eigene Achse drehen.
Genau, so kann man das zusammenfassen. Also ich bin jetzt praktisch, ich betreue jetzt Personalsoftware und gebe Schulungen und bin eine Schnittstelle zum IT und früher war ich praktisch die Anwenderin und habe das System selber als Kundin praktisch bedient und ja, das heißt, also jetzt der Job, den ich jetzt habe, der ist, also es ist wirklich ein toller Job und ich könnte wirklich nicht glücklicher sein, aber es hat halt einfach, ich habe halt diesen Zwischenschritt mit dem Tiermedizin einfach gebraucht, um zu dem anderen Schritt zu kommen. Und da gibt's so einen Satz, der heißt, if you can't do the little things right, you will never succeed to do the big things right. Der heißt auf Deutsch so viel übersetzt wie, wenn du die kleinen Dinge in deinem Leben nicht auf die Reihe kriegst, dann schaffst du es niemals mit den großen. Und so war das eben. Und ich habe gemerkt, dass es andere Schauplätze gibt, die erst, wo ich erst irgendwie bearbeiten muss. Und das mit dem Job hat sich dann tatsächlich einfach so, das ist dann so gekommen.
Das ist spannend, denn was Sie beschreiben, ist ja viele kleine Schritte sozusagen, die dann doch zu einem großen werden gemeinsam. Frau Möfsen, wenn Sie begleiten solche Berufsfindungsprozesse, wie häufig kommt das vor, dass Menschen so erstmal eine Vorstellung haben, boah, ich will das und das machen, so wie Frau Dehn sagte, ich will unbedingt Tiermedizin machen und landet dann aber doch ganz woanders, weil es darum eigentlich gar nicht ging?
Ja, sowas kommt öfters vor. Es ist auch so, was wir ja in den beiden Geschichten eigentlich gesehen haben, es gibt ja Ankerpunkte im Lebenslauf, worauf zurückgegriffen werden kann. Es ist eigentlich alles schon da und diese Ressourcen gilt es anzuzapfen. Und dann schweifen erstmal die Gedanken in die Ferne und in bunten Berufen. Und dann stellt die eine der andere fest, nee, wenn ich das so mache, wie ich es bislang gemacht habe, aber dann ein kleines bisschen anders. Ich hatte eine Verkäuferin in der Beratung, die da sehr unglücklich war und die musste nur in eine andere Filiale von demselben Arbeitgeber wechseln und war danach sehr, sehr glücklich. Es kann auch einfach woanders liegen als im großen Wurf.
Ist das, Herr Wilbert, was Sie mit Frau Dehn erlebt haben? Sie haben sie ja beraten, habe ich gerade gehört. Ist das ein typischer Fall?
Ja, das ist das ein Stück, was ich auch angedeutet hat. Es kommt jetzt nicht nur auf den Inhalt der Tätigkeit an, es kommt auch auf die Lebendigkeit an. Und das, was die Frau Dehn da gerade geschildert hat mit dieser Lebendigkeit, dass sie die ja in sich selber gefunden hatte, das hat sie ja eigentlich nur in die Tierwelt projiziert. Und dadurch, dass sie das selbst erkannt hat, hat sie ja bei sich selbst etwas verändert und ist dann eigentlich aus dem Karussell dadurch rausgekommen. Oder wie der Film sagt, und täglich ruft das Murmeltier. So, letztendlich ist sie dadurch rausgekommen.
Frau Dehn, sind Sie denn jetzt wunschlos glücklich oder denken Sie weiter nach über zusätzliche Veränderungen? Ist ja alles noch gar nicht so lange her. Sie sagten im letzten Jahr, ne?
Ja, wunschlos glücklich.
Das ist toll.
Ja, das ist, ich meine, also beruflich. Also
ja, ja.
Klar, dass man privat immer wieder an sich selber arbeiten muss, aber das hat tatsächlich mit dem Beruf nichts zu tun.
Das ist doch eine sehr ermutigende Aussage und eine sehr ermutigende Geschichte. Herzlichen Dank, dass Sie die mit uns geteilt haben, Frau Dehn.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen und gehen weiter nach Ansbach zu Johannes Kuck. Guten Tag, Herr Kuck.
Ja, hallo.
Welches Erlebnis haben Sie? Haben Sie schon einen Umstieg hinter sich oder stecken Sie mittendrin oder planen Sie noch vorsichtig, zaghaft?
Ja, ich habe schon mehrere hinter mir. Das ist zum einen. Zum anderen weiß ich jetzt absolut Stand heute überhaupt nicht, was mir bevorsteht noch im Leben. Ich bin jetzt 49 Jahre, also 50 dieses Jahr. Bin zurzeit arbeitslos, mache gerade aktuell Stand heute noch eine Weiterbildung Richtung Zoll, also ich sag mal Vertrieb Import, Export und auch Einkauf. Mhm. Eine Förderung übers Arbeitsamt geht jetzt seit Oktober letzten Jahres bis jetzt noch diesen Monat. Und ja, was habe ich vorher gemacht? Irgendwann mal FOS, dann irgendwann mal eine Lehre als Versicherungskaufmann, Innendienst, war dann 2 Jahre Schadenssachbearbeiter. Das hat mich gelangweilt, dann wollte ich unbedingt in den Außendienst, dann war ich 4 Jahre im Außendienst, Vertrieb, also Versicherung. Dann kam die Geschichte mit der Scheinselbstständigkeit auf, dann war man scheinselbstständig, ja, nein, ich war es nicht. Wegen der Zahlung an das Rentenamt in Berlin wahrscheinlich. Dann habe ich mich anstellen lassen in einem Callcenter. War dann da 16 Jahre, habe dann als Callcenter-Agent angefangen, Privatkunden zu betreuen, also mit dem Handy praktisch. Damals bei, kennt man vielleicht heute noch, O2 oder Wirk Intercom hieß das damals, war da 16 Jahre. Und zum Schluss dann Service Manager für Großkunden im Mobilfunkbereich.
Also ein riesiges Spektrum, wenn man so will, an Tätigkeiten, was Sie hinter sich haben. Ja. Wenn jetzt jemand wie Herr Kuck zu Ihnen kommt, Herr Krüger, und sagt, ich muss mal drüber reden, was können wir machen? Können Sie mir helfen? Was ist aus Ihrer Sicht, Herr Krüger, als Berater die wichtigste Frage in einem solchen Fall?
Ja, die wichtigste Frage ist sozusagen tatsächlich die zunächst mal die des Hintergrunds. Ne? Also wo ich denke, das ist natürlich immer wichtig, wo jemand herkommt und dann auch in welche Richtung die Motivation geht. Das sind ja im Grunde Dinge, die wir vorhin schon im anderen Zusammenhang besprochen haben. Und das wäre sozusagen vorrangig zu klären und dann im Grunde auch, ob sozusagen der, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, ob der Aufwand, der größer oder kleiner ist, sozusagen dann auch für die betroffene Person darstellbar ist.
Und dann geht es wahrscheinlich im nächsten Schritt, wenn man diesen Aufwand mal so abgesteckt hat, auch um Finanzierungsfragen, oder?
Genau. Es geht um Finanzierungsfragen. Im Fall des Zuhörers ist es ja relativ eindeutig. Also er ist sozusagen dadurch, dass er arbeitslos ist, in der Situation, dass er einen Förderanspruch hat gegenüber der Agentur für Arbeit. Und der wird ja offensichtlich jetzt auch aktuell gerade erfüllt. Das heißt also, der typische Weg ist dann der, dass diese Person sich an die BA wendet, beziehungsweise auch von der BA aufgefordert wird, sozusagen in Kontakt zu treten. Dann werden Dinge besprochen, wie ich es vorhin skizziert habe. Und das Ganze mündet dann im Idealfall dahingehend, dass die Bundesagentur der Person einen sogenannten Bildungsgutschein ausstellt. Und dieser Bildungsgutschein ist dann die Eintrittskarte in eine Weiterbildung in einem bestimmten Feld. Die Person selbst hat dann noch die Aufgabe, sich einen passenden Bildungsträger dafür zu suchen.
Frau Möfsen, wie funktioniert das mit dem Bildungsgutschein?
Ja, das ist jetzt der Bildungsgutschein von der Arbeitsagentur.
Ja.
Genau. Und der wird nur ausgestellt, wenn eine Person berechtigt ist, sprich Arbeitslosengeld bezieht. Und dann gibt es noch den Bildungsgutschein oder eigentlich Prämiengutschein des Bundes. Das ist eine Förderung, die maximal die Hälfte, maximal 500 Euro, je nachdem, was zuerst eintritt, Förderung für eine einzelne Fortbildung oder Weiterbildungsmaßnahme bedeutet. Ich möchte gern noch zum Herrn Kuck sagen, ich habe große Bewunderung für seine Erzählung. Es ist wunderbar, an ihm zu sehen, das, was wir in der Erwachsenenbildung lebenslanges Lernen nennen. Er lernt immer dazu und er hat unheimlich viele Ressourcen und wird dadurch seinen Lebenslauf immer wieder ergänzen mit schönen Dingen, die er kann und auch seinen Fähigkeiten erweitern. Das finde ich ganz fantastisch.
Und ich glaube, Herr Wilbert, Herr Kuck sagte ja, er sei jetzt Ende 40. Das Alter spielt keine Rolle für die Neuorientierung, oder?
Ja, also ich möchte dem Herrn Kuck und auch stellvertretend für diese Altersgruppe mal etwas sagen, was ich sehr oft in der Beratung erlebe. Und zwar, das ist so ein Alter, wo man dann so denkt, meine Güte, jetzt bin ich schon fast 50 und dann gehöre ich zum alten Eisen, bin schwer vermittelbar und so. Das sind eigentlich, was man dahinter guckt, das sind gewisse Glaubenssätze auch. Ich bin zu alt dafür. Aber wenn man das mal umdreht, ist, was ich so bei ihm gehört habe, und da ist er wirklich stellvertretend für sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, er verfügt über ein unglaubliches Kompetenzportfolio. Und wenn man auch älter ist, dann wird man zwar älter, aber man wird immer erfahrener. Und es geht ja auch darum, nachher auch, wenn es um die Vermarktung geht, also wo schreibe ich meine Bewerbung hin? Wenn man diese gewisse Kompetenzfelder beherrscht und hat diese Erfahrung, das ist sehr, sehr viel wert. Und man sollte sich nicht versuchen, an dem manchmal Negativen weiter zu negieren, indem man sagt, ja, ich bin schon zu alt, der Zug ist abgefahren. Das ist einfach falsch. Und ich möchte einfach diesen Menschen auch durch diese Sendung, ich möchte ihnen ein Stückchen Mut zusprechen. So, denn diese Gedanken, die einen nach unten ziehen, das ist eigentlich das Gegenteil von Mut. Mhm. Und ich bin jemand, der spielt gerne mit Worten. Und dann ist, wenn ich das Wort Mut umdrehe, ist es arm an Mut. Und das wäre Armut. Mhm. Und im Geiste reich zu sein und die innere Fülle zu erkennen, das ist mir auch sehr, sehr wichtig in so einer Beratung.
Und das ist ermutigend. Herr Kuck, herzlichen Dank für den Anruf und danke für diese Geschichte, die Sie uns erzählt haben. Wir gehen weiter nach Nauen zu Matthias Richter. Guten Tag.
Ja, hallo.
Hallo, Herr Richter. Guten Tag.
Ja.
Erzählen Sie.
Ja, ich erzähle einfach mal. Ich bin also Jahrgang 1957. Meine Geschichte quasi beruflich ging halt so. Ich war von 1975 bis zum Jahr 1990 Angehörige der NVA und dann Bundeswehr. Bin dann am 31.12. ausgeschieden aus der Bundeswehr und bin dann habe dann eine Tätigkeit gefunden, eine selbstständige Tätigkeit in der Finanzdienstleistung. Und ja, wie das dann 2009 so war, da war die Bankenkrise, alles wurde personell verändert. Und dann hatte ich die große Gelegenheit, nochmal in der Jugendhilfe anzufangen. Das kam dadurch zustande, da ich schon während meiner Zeit innerhalb der Finanzdienstleistung ehrenamtlich gearbeitet habe, beim Kinder- und Jugendtelefon in Potsdam. Mhm. Und da traf ich halt dann einen Herrn, der mich dann verwies auf das Leonardo da Vinci Campus in Nauen. Da habe ich mich beworben und bin halt dann seit dem 16.01.2010 als Erzieher tätig. Das bin ich jetzt noch. Mhm. Ich habe also in den letzten 10 Jahren eine Jugendgruppe geleitet mit 10 Jugendlichen, so zwischen 16 und 18 Jahren. Und ich kann einfach nur sagen, also das war für mich nochmal ein Wendepunkt in meiner beruflichen Geschichte, der mir wahnsinnig viel gebracht hat. Also natürlich ist das ein kleiner Unterschied, innerhalb einer Bank zu arbeiten, aber diese Verbindung dann zu den Jugendlichen, das vollkommen neue Aufgabengebiet, sich da reinzuarbeiten. Ich habe dann die Ausbildung noch zusätzlich, also parallel zum Beruf gemacht. Mhm. Und das hat mir also, ja, ich sag mal, bis zum heutigen Tage sehr, sehr viel gebracht.
Herr Wilbert, direkt dazu?
Wir haben jetzt schon, also bei mir liegt die Vermutung sehr nahe, dass es jetzt hier bei dem Zuhörer der Sendung auch sehr stark darum ging, vielleicht auch das Motiv der Beziehung und vor allen Dingen das Motiv von Werte und Sinn, dem auch gerecht zu werden. Und oftmals ist auch so, Menschen, er ist stellvertretend sicherlich für viele andere Hörer, die sich auch die Frage stellen, irgendwann mal im Leben, wie weit macht meine Arbeit wirklich Sinn? Und ich merke auch bei den Hörern, die heute angerufen haben, dass alle eigentlich sehr stark davon getrieben waren, dem Sinn des Lebens eine neue Fülle zu geben.
Ist das so, Herr Richter? Erleben Sie das auch so?
Ja, das spricht mir vollkommen aus dem Herzen. Also sicherlich habe ich auch innerhalb der anderen Berufstätigkeiten einen gewissen Sinn gesehen, sonst hätte man es nicht gemacht. Aber das jetzt gerade eben Gesagte ist natürlich wirklich wichtig. So dieses daran glauben, etwas zu tun, dass auch dann, wie gesagt, insbesondere in meinem Fall dann die Jugendlichen den Weg finden ins Leben hinein. Gerade eben jetzt unter den schwierigen Bedingungen. das hat mich schon mit sehr viel Sinn erfüllt.
Das ist auch eine spannende Geschichte. Danke, dass Sie die mit uns geteilt haben, Herr Richter.
Ich danke Ihnen auch.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für den weiteren Weg als Erzieher oder vielleicht auch nochmal in ein paar Jahren als jemand ganz anderes. Vielleicht erfinden Sie sich noch einmal neu. Auch das ist ja immer möglich. Wir haben eben gehört, sogar eine 70-Jährige, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war in der Beratung bei Herrn Wilbert und sagte, ich will nochmal was Neues starten. Haben Sie noch die Energie für Neues?
Naja, es wird jetzt so sein. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit die Jugendgruppe so langsam abgeben. Mhm. Ich bin noch verantwortlich für den Kinder- und Jugendschutz am gesamten Campus. Mhm. Und da werde ich halt eine Beratertätigkeit annehmen, bis es dann endlich oder irgendwann mal in die Rente hineingeht.
Aber auch das eine Neuorientierung schon deutlich über 60. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke Ihnen.
Das passt zu einer Mail, die wir bekommen haben von einem Hörer, der anonym bleiben möchte. Der sagt, ich bin Mitte 40, habe Ende August 2020 meinen Job in der Gastronomie gekündigt, also mitten in der Krise, und am 1. September im vergangenen Jahr eine Ausbildung zum Logopäden begonnen. Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und dann sagt er, anstatt jetzt zu Hause sitzen zu müssen, in Kurzarbeit und zur Untätigkeit verdammt, lerne er Anatomie, Neurologie, Phonetik, Stimmbildung und alle Fächer, die mit der Logopädie zusammenhängen. Die Auseinandersetzung, und das finde ich einen tollen Satz, mit neuen Inhalten motiviert und hält jung. Und ich glaube, Frau Mölfsen, das ist was, was viele Menschen erleben, die sich mit Bildungsprozessen eben auch dann im Erwachsenenalter beschäftigen, oder?
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Das ist auch wieder lebenslanges Lernen, immer dazulernen, nie ausgelernt haben, nie fertig sein, sondern weitergehen. Und wir denken oft, wir machen Schule, dann eine Lehre, den Meister oder ein Studium und dann steigen wir allmählich auf im Beruf. Das ist so ein klassisches Bild im Kopf, dass es unten anfängt und ganz oben aufhören muss. Aber es gibt auch ganz viele Zickzack-Lebensläufe und von denen haben wir eigentlich ganz viele gehört heute. Und Zickzack-Lebensläufe sind mehr die Normalität als das unten anfangen bis ganz oben aufsteigen und können auch tatsächlich immer wieder die Frage nach dem Sinn neu stellen, wie der Herr Wilbert gerade auch schon sagte. Und dafür dann was zu lernen, das ist einfach auch phänomenal und tut gut und macht Wachstum aus.
Herr Krüger, ist dieser Bereich des lebenslangen Lernens, den Frau Mölfsen gerade angesprochen hat und auch nochmal betont hat, ist der ausreichend abgedeckt in dem, was wir sozusagen an öffentlichen Bildungsstrukturen haben? Oder würden Sie sich da mehr wünschen oder vielleicht eine Verstärkung in eine bestimmte Richtung oder so etwas?
Abgedeckt ist er grundsätzlich, denn Angebote gibt es ja sozusagen für alle Altersgruppen, auch für alle Fälle. Was aber auffällt, ist tatsächlich, dass wenn es um Finanzierungsfragen geht, und zwar jetzt weniger um die individuelle Finanzierung der Bildungssuchenden, sondern auch derjenigen, die das dann am Ende umsetzen sollen und müssen. Da werden dann die Bildungsbereiche doch sehr unterschiedlich betrachtet und auch behandelt. Es ist so, dass die Elementarbildung, die Schulbildung und auch die Hochschulbildung ja im Grunde eine Vollfinanzierung genießen, während der gesamte Bereich der Erwachsenenbildung überhaupt nichts von sich sagen kann. Das ist von Bundesland zu Bundesland noch ein bisschen unterschiedlich. Also in NRW zum Beispiel ist ja das Thema Volkshochschule eine Pflichtaufgabe. Das heißt also, da gibt es eine Regelfinanzierung, die sicherlich auch nicht ausreichend ist. Aber in allen anderen Bundesländern ist das nicht der Fall. Und deswegen ist es so, dass die viel gepriesene, viel gelobte und fürs lebenslange Lernen sehr wichtige vierte Bildungssäule auch, was das Thema Finanzierung angeht, nochmal beleuchtet und gestärkt werden muss.
Herr Wilbert, welchen Gedanken fanden Sie am schönsten, am mutmachendsten in der heutigen Sendung?
Am mutmachendsten finde ich einfach, das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Osterfest. Mhm. Einfach, wenn man das mal ein wenig übersetzt und sagt, dass Auferstehung eigentlich ein Stück dafür steht für Bewegung. Aufstehen und sich auf den Weg machen. Und das Mut bedeutet auch, ich gehe mal über das hinaus, wo ich normalerweise mich gewohnt bin zu bewegen, also halt außerhalb meiner Gewohnheit. Und den Mut zu erkennen, auch die da heute angerufen haben, zu sagen, da haben heute viele angerufen, die waren mutig. Und ich kann an diesen Mut einfach nur appellieren und letztendlich das auch etwas, wir dürfen das auch ruhig Seele nennen, dem Aspekt ruhig auch Genüge zu tun.
Und diesen Mut auch weiterzugeben an diejenigen, ja, die vielleicht zugehört haben und sich noch nicht so richtig trauen, die sich vielleicht aber ermutigt fühlen.
Ja, genau, genau.
Und das ist ein gutes Schlusswort. Ja, wir steuern auf die Nachrichten zu, deshalb muss ich an dieser Stelle so ein bisschen drängeln. Ein gutes Schlusswort für diese Sendung. Ich danke allen, die angerufen haben, vor allem auch denen, die mitdiskutiert haben, Marianne Möfsen, Winfried Krüger und Johannes Wilbert. Alle drei im Bereich der beruflichen Bildung, beruflichen Beratung unterwegs. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört, sich beteiligt haben, uns geschrieben oder eben auch angerufen haben. Mein Name ist Armin Himmelrath. Schöne Ostern.